Segelreporter, IMOCA Spezial, der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com, die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 22. September 2025, der Tag nach dem großartigen Sieg beim CellGP. Carsten und Miku, habt ihr gefeiert? Habt ihr Autokurse gemacht oder?
Mit Deutschlandfähnchen, du. Habe ich mir raus ans Fenster gehängt.
Ja. Mit CellGP mit Imoca gesegelt?
Cool. Nein, aber.
Michael, weiß gar nicht, was das ist.
Michael, das ist.
Das nie gehört.
Vermutlich werden und nie alle auf dem Atlantik gewesen, die CellGP-Leute. Also, nee, kenne ich nicht.
Miku hat die Vorstellung, dass die Hörer, die das hören, mit CellGP nichts zu tun haben wollen. Die wollen nur Imoca hören und The Ocean Race Europe. Nein, das kann man mal erwähnen. Man muss ja auch was Zweites erwähnen. Carsten Podcast Kemling kommt gerade wieder aus Medemblick. Sagt man Medemblick oder Medemblick?
Medemblick, ja.
Und ist Zweiter geworden bei den Dutch Open im Contender.
Yeah, Applaus, Applaus. Ja, das ist echt eine coole Nummer.
War ein kleines Feld. War
150
nett.
Boote.
Nein. Ach, Quatsch.
Es war größer als beim The Ocean Race.
Aber waren ein paar gute dabei. Insofern.
Ja, genau. So muss man es sehen. Es waren mehr Boote dabei am Start als beim Ocean Race.
Ja,
das
genau.
In jedem Fall.
Das muss man sagen. Mhm.
Da werden ja vierte Plätze auch ordentlich gefeiert bei Pressemitteilungen. Da kannst du deinen zweiten ja auch mal richtig feiern.
Ja, genau.
Aber hat wirklich was Spaß gemacht. Mal raus hier. Und ich habe auch gar nicht deshalb Wochenende gar nicht so viel mitgekriegt. Ich musste heute ein bisschen nacharbeiten und mir dann auch CellGP angucken. Aber eben auch das Finale vor Montenegro, ne? Ist das Boca Bay? Montenegro, ne?
Boca Bay, ja. Boca Bay. Ich dachte immer, das wäre Amerika, habe ich schon Boca Bay.
Boca Bay.
Lustiger Name, finde ich. Mhm. Miku, hast du es gesehen? Nee, du hast bei der DFA Azimut zugeguckt wahrscheinlich bei denen. Oder
ja, ich bin natürlich in Gedanken nur am Atlantik gewesen. Also nichts Mittelmeer. Nee, war nicht dabei. Nee. Mhm.
Ich habe irgendwie, jetzt mal unabhängig vom Sportlichen, ich habe nur gedacht, ob die sich mit diesem letzten Rennen so einen Gefallen tun für dieses Event. Ja, ist wahrscheinlich für die Zuschauer ganz schick. Obwohl, ich bezweifle, dass du von Land aus was siehst. Aber ich meine, ich bin ja immer so ein Freund von, wenn ich irgendwie eine Verpackung gucke und da steht irgendwie was drauf, dann finde ich auch gut, wenn das da drin ist. Und The Ocean Race Europe ist okay, das war ja The Ocean Race, aber dieses Match Race da, was ich eigentlich, das war eigentlich wie so ein Jollenkurs mit den Karren, die das auch nicht richtig können, muss man auch sagen. Also ich fand es jetzt echt, muss ich sagen, fand ich nicht wahnsinnig attraktiv. So generell. Oder liege ich da ganz anders als ihr?
Also ich glaube, ich hätte da eher was anderes zu kritisieren als du, weil klar, das kann man auch fragen. Ich glaube, wir hatten die Diskussion auch schon vor Ozean, glaube beim letzten Ocean Race, wenn du dich erinnerst. War das nicht vor Kapstadt? Hatten wir auch schon drüber gesprochen, wo die auch so kurze, die haben ja teilweise so Import Races immer gemacht, ne? Die haben später nachher darauf verzichtet. Ja. Da haben dann nachher dann auch überlegt, ob jetzt quasi zu zeigen, diese Boote, wie sie fliegen und so, das ist ja irgendwie ganz, ganz schön. Ich habe da eher so ein Bedenken Richtung Racing, weil die haben ja da wirklich jetzt einfach ein Viereck hingelegt. Und das, ein Raumschutzstart und mit dem einzigen Ziel, um die Boote halt den Zuschauern, ich weiß gar nicht, ob da welche waren, aber um die Boote mal im Fliegen zu sehen. Und wenn wir uns an den Start in Kiel erinnern, das war halt wirklich mega spektakulär. Ne? Also kann man gar nicht jetzt groß sagen. Erstens war da natürlich starker Wind und deshalb haben sie auch einen Raumschutzstart gemacht. Okay, es kam nochmal zum Crash.
Da war der Start spektakulär, aber ich fand diese Speedruns, das war auch ein bisschen Folklore.
Ja, das kann man vergessen. Oh. Das ist aber auch, das fließt ja nicht in die Wertung. Also deshalb, klar, kann man vielleicht sogar sagen, ist Show-Effekt.
Show, ja.
Ja, weiß ich auch nicht. Finde ich auch mal ein bisschen albern, aber vielleicht ist es auch ganz gut, muss ja auch den Sponsoren irgendwas bieten. Aber dieser Kurs jetzt, ja, ich meine, beim Start, den fand ich sogar ziemlich spektakulär, hast ja gesehen, Maliza hob da direkt ab und hat Gas gegeben und fliegt, das ist schon cool, diese Boote, glaube ich, zu sehen, aber sportlich ist das halt albern, weil du hast im Grunde bis zur ersten Tonne, bis zur zweiten Tonne, muss man sagen, Hast du keine Überholmöglichkeit mehr? Es ging darum, wirklich diese ersten Tonne, und zwar innen liegend anzukommen. Deshalb war das natürlich, sind wir jetzt schon bei dem Rennen wollte ich gar nicht so viel drauf eingehen, aber das war eine schöne Position, weil, und auch gut an der Linie von Malizia, aber eigentlich hätte man auf der anderen Seite sein müssen, weil es ja um die erste Tonne in die Innenkurve ging, wie bei Formel 1. Muss innen sein, in den Dreilenkreis kommen und dann die Position halten. Weil beim nächsten Mal ging es halt auch innen rum halt. Und naja, und danach war eigentlich, ist dann, ich meine, aus gutem Grund fährt man bei Regatten normalerweise keine Viereckskurse, weil danach ist es hinterher Dackeln angesagt. Und deshalb segelt man ja entweder Vorwindstart, dass du entweder nach links oder rechts fahren kannst, und dann treffen sich irgendwo welche, und dann kannst du auch Winter ja ausnutzen. Naja, und hier ging es jetzt halt darum, okay, einer kriegt eine Bö, und es gab ja auch Überholmanöver, und der eine ist mal in Luft drüber gefolgt und der andere halt eben nicht. Und also das ist dann aber eher, das hat ja nicht, also aus meiner Sicht jetzt, wenn ich dann mit dem Sport zu tun, wo man sagt, okay, wir versuchen jetzt da wie auf internationalen Regattabahnen da ordentlich. Naja, aber auch taktisch, sich irgendwelche Vorteile zu verschaffen. Also da ging es jetzt um Speed, Show. Naja, und eigentlich ging es ja auch um nichts. Außer
Ja, naja, jetzt
diesen.
ich, das hab ich zwischendurch gedacht. Ich stell dir mal vor, das wäre an der Spitze eng gewesen, da hätte irgendeiner mit mal 6 Punkten Vorsprung wäre da angekommen nach dieser ganzen Tour, und dann passiert ihm irgendein Missgeschick
Ja,
auf diesem letzten
das
Rennen,
ist
und
nochmal,
der
muss man auch
Zweite wird
sagen.
dann Erster, weil er das gewinnt. Da habe ich gedacht, ich bin froh, dass das nicht passiert ist,
Das stimmt.
dass das auch gar nicht passieren konnte. Dann haben sich irgendwie, klar, Boris ist jetzt noch auf 4 gerutscht.
Naja, und
Und
um 2 und 3, also ging um nichts,
ja, klar.
muss ich mich noch kurz verbessern. Also, ich meine, ob du Zweiter oder Dritter wärst, das war ja nun wirklich das Duell. Ja, stimmt auch. Also, die beiden haben sich da auch ordentlich behakt. Aber ja, hast du völlig recht. Also, dass so eine Etappe dann 7 Punkte gibt. Genau wie wenn du da, weiß ich nicht, sind ja auch über 1.000 Meilen teilweise gefahren. Ja, war das so lange?
Ja,
Bei so längeren Etappen, ne?
die hätten meinetwegen, weiß ich nicht, so wie bei den Scoring Gates, Erster kriegt zwei, der Zweite kriegt einen und der Rest kriegt nichts mehr. Das hätte ich noch okay gefunden, aber das fand ich auch völlig drüber, da irgendwie für viermal um eine Tonne segeln, dann die volle Punktzahl zu kriegen, als ob du einmal da komplett, was die, das letzte von Genua nach Boca Bay, das war echt lang und mit nochmal Umwegen und hier noch eine Tonne und dann virtueller Wegepunkt. Das genauso zu vergüten, das fand ich schon ein bisschen blöd.
Aber muss man sagen, ist ja so ein gewisser Trend im Segelsport. Wir erinnern uns ja auch an Olympia. Diese, naja, Medal Race sind auch schon fast wieder out. Da gibt es auch neue Bestrebungen. Aber eben die, wenn du noch weißt, in Marseille, da die Foiler, die Kitesurfer und die Windsurfer, Windfoiler, die haben ja nun auch da die Entscheidung im letzten Rennen, was man früher nie gemacht hat. Ne? Also, dass man das wirklich auf die Spitze treibt, und auch beim CLGP haben wir auch immer dieses Dreierfinale. Also es geht ein
Ja, aber die
Trend
bleiben
dazu.
wenigstens in ihrer Disziplin
Ja,
und machen nicht ein
okay.
Matchrace um die
Da
Tonnen. Weißt du, das meine ich.
hast du recht, ja. Das ist eine andere Disziplin, wenn du machst. Aber andererseits, ich habe ja es manchmal ein bisschen mehr erwartet noch, auch bei der Teamzusammenstellung, dass man da echte Spezialisten draufsetzt. Ne? Also das haben wir auch schon drüber gesprochen beim Admirals
Dich zum
Cup. Da,
Beispiel.
nee, nicht.
Doch.
Alter, schon mal auf.
Ja, du kannst das
Aber
wenigstens, muss man
ach,
sagen.
nee, das kann ich nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe zwischendurch immer mal gedacht, man tut den vielleicht auch ein bisschen Unrecht. Wenn man jetzt wieder, Malizia haben wir ja öfter schon gesprochen, das sieht ja echt nicht ergonomisch aus. Ne? Wenn diese Pinne, die haben ja nicht, wie man normale so weiter sitzt. Ich weiß, man kommt immer so in so einen Groove, wenn man auch auf einem Big Boot ist. Entweder, okay, Steuerrad, aber die meisten haben ja eine Pinne, dann lockt man sich auch so gedanklich so ein bisschen ein und fühlt das Boot im Vergleich zur Welt. Und die haben ja immer diesen komischen Y-Pinne, die ja aus dem Deck so ein bisschen rausragt. Und
Ja, die
dann
auf dem Dach
musst, ja
rumliegt,
genau, dann musst du so
ne?
auf lange, mit langem Arm so richtig steuern. Sind natürlich überhaupt nicht dafür gemacht eigentlich. Vielleicht, ich würde mich wundern, wenn das beim neuen Boot dann genauso aussieht. Aber andere, zum Beispiel bei Biotherm, der sitzt ja wirklich unter Deck, und ich finde, das ist ein bisschen ergonomischer für so eine Art des Segelns, weil die ja auch jetzt nicht nur bei dem Rennen, bei dem Abschlussrennen da quasi handgesteuert sind, sondern die haben ja auch
haben wir ja viel gesehen, auch während des gesamten Ocean Race Europe, viel mit der Hand gesteuert. Und da sind sie eigentlich auch nicht für gedacht. Also vielleicht, ich glaube, Manizzi ist dann auch noch mal weniger für gedacht. Aber
ich fand dieses ja. Fäulen, ja, mal kurz fäulen war okay. Sieht dann gut aus. Malizia flog ja, dann flog Paprik irgendwie auch mal sehr schön, aber das war es dann auch. Und wenn die dann um die Tonne rum sind, dann sieht das so schwerfällig aus, dass dieser Speed-Faktor, ja. der so rüber transportiert bei den Booten, wie so ein Dinosaurier-Rennen war das dann irgendwie. Also ich fand es nicht richtig schön zum Angucken. Da gucke ich mir irgendwie, weiß ich nicht, das ist. Naja, ist ja okay.
Wobei, sportlich dazu noch sagen, das Spannende oder Unverständliche fand ich ja, ich meine, wir haben ja gerade gesagt, es ging ja um das Duell Holcim gegen Paprek. Und eigentlich war die Top-Position unten, quasi in Lee, weil das der nächste Kurs zur ersten Tonne war. Und die hat sich die Frank Kamas gesichert, der auch dafür wieder an Bord gekommen ist. Den halte ich eigentlich für einen, der hat ja auch Nacra Olympia-Kampagne gemacht und hat America's Cup, also der eigentlich von den Namen her scheint er das da noch seine Disziplin am nächsten zu sein. Und der hat es prompt abgeliefert, war eigentlich Erster da am Tor an der ersten Tonne. Und dann weiß ich gar nicht, ich habe da auch nichts von gelesen, sondern dann fährt er so einen komischen Schlenker, der fährt gar nicht richtig um die Tonne, biegt dann da irgendwie ab, hier Richomme fährt innen rein. Die fahren nochmal ganz weit auf dem Kurs. Also im Grunde hat er diese Innenposition, die er eigentlich super da erkämpft hat und wo jetzt, sag ich mal, aus der Luftposition Malizia gar keine Chance hatte, hinzukommen, auch wenn sie geflogen sind, konntest du nicht quasi in Luft rüberfliegen, hat er erreicht, und als ob sie die Tonne nicht gesehen haben. Also unter dem Vorsegel durch, also ganz komischer Move, der sie im Endeffekt auch das Rennen gekostet hat. Nach dem letzten Vorwärtskurs ist ja eigentlich nichts mehr richtig passiert. Aber das muss ich dann auch immer, das kann man so auch dann selten sehen, klar. Ja, leider hören wir zu sowas immer nie was. Da wird man natürlich gerne Stimme mal zu hören. Aber egal, vielleicht sollte man da auch
jetzt. War dieses Rennen denn eigentlich, dieses Coastal Race, sorry, noch eine kurze Frage, war das denn von Anfang an geplant? Weil mich hat das gewundert. Mhm. Es tauchte in diesem Tracker, in diesem Scoreboard überhaupt nie auf, außer jetzt, wo sie es gesegelt sind. Also vorher stand da immer Leg 1 bis 5 Scoring Gates und danach war nichts mehr. Jetzt steht da hinten noch dran gepappt. Coast Race haben die doch noch.
Nee, aber das
noch.
Nee, das war schon von Anfang an.
Ja, das kannst du ja nicht machen.
Von Anfang an drin. Mhm. Und übrigens hat tatsächlich auch die Organisation im Vorfeld gerade diese 7 Punkte auch schon vergeben gehabt. Ne? Und aus dem Grund, den Carsten jetzt eben angesprochen hat, dass da Spezialisten auch tatsächlich zum Zug kommen können. Nur das haben eben nur ganz wenige tatsächlich auch genutzt. Ne? Also jetzt im Frank Kammers ist es ja ein positives Beispiel dafür. Ne? Und das sind so Sachen, die stellen sich das ja auch immer optimal, maximal, super toll vorher vor. Und dann läuft es dann doch nicht so richtig, wie sie sich das dann letztlich zunächst vorgestellt haben. Aber ich glaube schon, dass das ein ganz wichtiger Aspekt war, auch dieses Spektakuläre. Denn lass uns doch mal überlegen, warum haben Imoca letztendlich beim Ocean Race oder jetzt eben beim Ocean Race Europe die Ocean Racer abgelöst? Weil sie spektakulärer sind, weil sie auf Foils unterwegs sind, weil es die Renner, Hochseerenner schlechthin sind im Moment. Und das mit solchen Booten kriegen die auch tatsächlich dann solche Häfen wie Boca Bay oder von mir aus Nizza oder Genua oder was es auch immer sein mag, in ihr Portfolio rein.
Und mit solchen Bildern
die sonst,
nehmen, ne?
Ja, mit solchen Bildern. Ja, wie willst du die sonst locken?
Das
Weil das ist ja ein riesen finanzieller Aufwand, da hier so ein Ding da auf die Beine zu stellen in so einem Hafen. Also ist mir sowieso schwerhaft, Montenegro. Aber als ich dann die Bilder von dem Hafen gesehen habe, dann ist mir aufgegangen. Ich dachte zunächst, naja, das muss ja irgendwie so was Preiswertes sein da unten. Ne? Aber das ist ja ein richtig, das ist ja Côte d'Azur-like. Ne?
Ja, ich hab mal kurz gedacht, muss mal, man kann ja ab und zu mal lachen, weil Tim Kröger hat das verglichen in seiner Sendung mit, das ist so ungefähr wie Stranderbucht. Und dann sah ich die Bilder, das hatte ich mir dann anders vorgestellt nach der Beschreibung als die Stranderbucht. Er meinte aber zu seiner
Er meinte das taktisch so, wahrscheinlich mit den Windrädern.
Er meinte so, von der Größe her, von dem Platz und von dem, ja, genau, taktisch, ja, so. Das war da, die Stranderbucht von der Größe. Das sieht ein bisschen anders aus, weil ja, da würde ich noch besser wohnen.
Ja.
Miku, hat denn so Frankreich noch Notiz davon genommen, jetzt von den letzten Tagen? Also überhaupt von The Ocean Race war ja dann ein bisschen besser, wie man gehört hat, aber oder waren die alle im Defi Azimut? Wie heißt das? Azimut?
Defi Azimut Rausch. Azimut
Rausch.
Ja, genau.
Ja,
ne? Das wolltest du doch fragen, ob sie alle im Defi Azimut Rausch, ach so, Rausch sind. Oder
Wahn, naja, hatte ich gedacht.
Wahn,
oder okay. Rausch.
Ja. Ja. Aber nein, ich muss dazu sagen, Biotherm ist sehr, sehr gefeiert worden. Also jetzt hier in der Szene, also in Lorient in der Szene.
Den Typen gönnt man das auch, oder?
Ja,
absolut. Nee, die sind alle sehr, sehr happy, dass das ausgerechnet mir das wirklich so gut gewuppt hat. Und zwar eindeutig durchgehend gezeigt hat, dass er der King ist im Moment. Und das ist echt cool. Ne? Er ist ja auch kein einziges Mal runtergegangen vom Boot, ne? Muss man ja auch mal feststellen.
Nee, und ich glaube Grassi auch nicht, ne?
Nee, auch nicht, nee. Mhm. Aber das ist schon eine coole Geschichte, die er da irgendwie abgeliefert hat. Und das ist auch in den französischen Medien jetzt dann wieder zum Ende hin sehr wohlwollend aufgenommen worden. Also auch, ich sage jetzt mal, so große Sachen wie Equipe oder auch in den großen überregionalen Zeitungen und so ist der Abschluss durchaus erwähnt worden. Und ja, mit einem kleinen Artikel. Ich sehe jetzt keine Doppelseiten, ne? Aber schon eine spannende Sache für die französische Szene eben. Das hat die ganze Sache nochmal so ein bisschen rausgehauen. Muss man schon sagen. Wo ja am Anfang haben wir ja öfter drüber gesprochen, das Interesse eher mittelmäßig nur war.
War denn da das Interesse an dieser Azimut, war das denn größer? Weil ich meine, das hatte man hier nicht so richtig. Man wusste, dass es ist, aber das war hier, klar, war natürlich kein
muss man nochmal sagen,
Hermann
was das
mitfährt.
Ist.
Genau, erklär mal, was das war. Die sind ja jetzt gesegelt am Wochenende, ne?
Naja, also Defi Azimut ist eine Art von Traditionsveranstaltung vor Lorient, die auch von der Agglomération Lorient, also im Prinzip von der Stadtverwaltung, organisiert wird. Und dieses Rennen ist immer dann spannend, wenn es vor großen Regatten stattfindet. Also beispielsweise 2024 war es nochmal so richtig stark, weil das kurz vorm Start der Vendée Globe war. Und da ist es dann auch wirklich spannend, weil dann all die Boote hinkommen. 2023 war es auch sehr spannend, weil die Route du Rhum, wenn ich mich richtig entsinne, danach war. Und dann sind da 38 Boote am Start. Da geht es richtig zur Sache. Und jetzt,
das war doch, wo ich mit war, oder?
Wo du mit warst, so, genau. Aber deswegen, nicht deswegen waren
nein, so viele Boote
am Start.
Ich überleg gerade, was das war. Wo ich mit Guyot und Stanjek gesehen habe.
Richtig, genau.
Fotos gemacht. Ja,
genau. Und jetzt waren 12 Boote am Start. Und ich meine, das sagt alles aus. Es ist einfach nicht so spannend jetzt dieses Jahr gewesen. Es ist per se eine Veranstaltung, die für Sponsoren sehr, sehr wichtig ist, weil es gibt drei Disziplinen. Das heißt, am ersten Tag Runs, das ist so Einzelzeitsegeln. Das ist eigentlich ganz witzig, weil das geht dann über 1,5 Seemeilen, so eine Strecke von 1,5 Seemeilen. Wer als schnellster durchkommt, hat gewonnen. Und wenn da ordentlich Wind ist, dann ist das die Gelegenheit für ganz viele Sponsorenboote außenrum zu fahren und mit ihren ganzen VIPs drin und so weiter und so fort. Und an Bord der einzelnen Imoca sind dann ausgewählte VIPs auch mit dabei. Und das ist eine hochspannende Sache. Hat sich allerdings auch ein bisschen beruhigt, muss man dieses Jahr sagen. Weil ich kann mich an Zeiten erinnern, das sind Fahrgastschiffe neben der Strecke gestanden, vollgeknallt mit Leuten nur von einem Sponsor. Und interessanterweise war das ein Sponsor, der sonst eigentlich gar nicht so großartig auftritt, MACSF, damals für Isabel Joschke. Aber gut, das nur am Rande. Also dieses Jahr war es wie immer viel Charal, Weil Charal hat immer unglaublich viele Zodiacs um sich rum, wenn es da um diese Runs geht und um diese Einzelzeit zu segeln. Ansonsten ist es einfach eine PR-Show schlechthin, diese Runs. Ein bisschen spannender wird es dann einen Tag später, segeln die zum 48-Stunden-Rennen los. Das nennen die so, weil es so immer so ungefähr 2 Tage und 2 Nächte dauert. Und das ist eine coole Geschichte eigentlich. Und das machen sie jeweils im Zusammenhang mit den darauffolgenden großen Regatten. Also das heißt, dieses Jahr kommt ja jetzt im November kommt ja die Café L'Or, die Ex-Transat Jacques Vabre. Und entsprechend segeln sie in diesem 48-Stunden-Rennen zu zweit auf den Imoca. Und meistens, und jetzt hier in dem Fall, waren es bei den 12 Mannschaften genau die Duos, die auch später dann bei der Transat Café L'Or mitsegeln werden. Und da muss man einfach dazu sagen, das ist eigentlich schon ganz nett. Wenn es ein bisschen mehr Boote gewesen wären, wäre es auch ganz nett gewesen. Aber gut, das sind jetzt die ganzen Boote aus dem Mittelmeer, die haben natürlich gefehlt. Und das ist natürlich auch so ein kleiner Abstrich jetzt, was, sagen wir mal, so das Sponsorship und so weiter und so fort anbelangt. Aber ja, es war ein tolles Rennen letztendlich. Also ich habe so ein bisschen geunkt in meinem Artikel auf SR, wo ich auch so ein bisschen geschrieben habe, naja gut, ob das jetzt sportlich so spannend ist. Aber was dann für uns jetzt speziell hier bei Segelreporter halt spannend war, ist, dass einer unserer Lieblingspodcaster, nämlich der Simon. Ja, also wirklich, das wirklich so cool geritten, dieses Rennen, also auf Café Joyeux, ein alter Kahn aus dem Jahr 2011, werden die Vierter. Das ist doch super. Also das ist wirklich echt cool. Und noch spannender, muss man ja dazu sagen, ist Justine Metro gewesen. Die wird bei dem 48-Stunden-Rennen Zweite. Und interessanterweise hat sie mit der alten Ex-Charal, hat sie die neue Charal um 1 Minute oder so geschlagen. Also so
eine
so,
Minute und 6 Sekunden.
Ja, irgendwie sowas gesehen. Ganz Kurzes, Wahnsinn, nur. Ganz kurz. Und das ist wirklich spannend, ja. Ja, und gewonnen hat natürlich, muss man jetzt schon dazu sagen, Sam Goodchild auf Massiv, der auch schon die Runs als schnellster bewältigt hat und der jetzt da auch wieder, also man kann nicht sagen, er hat nicht das Rennen dominiert, aber er hat so eine Zeit lang hat er sich mit Charal, also mit Jeremy Bayou gekabbelt, aber ansonsten, der ist dann irgendwann vorgesegelt und gut war's und ist dann auch vorne geblieben und hat das Ding irgendwie gewuppt und zwar ziemlich lässig und locker, das muss man schon sagen.
Mit Louis
Berra,
der vorher auf Malizia gesegelt ist. Also beide waren ja nun beim Ocean Race Europe dabei und das finde ich vom Gutschalt ja schon ziemlich cool, quasi gewinnt, sag ich mal, Ocean Race Europe und macht dann kurz einen Abstecher, zum Azimut. Und gewinnt da auch. Okay, hat jetzt nicht immer das langsamste Boot zur Verfügung. Was sagt man immer? Das schnelles Boot macht einen guten Taktiker aus. Aber hat er ja echt einen Run. Man muss ja dazu sagen, der vertritt diese ganze Saison Charlie Dallin, weil der immer noch krank ist, ne?
Ja, aber Charlie Dallin ist aufgetaucht, ne? Ja. Muss man dazu sagen, denn der ist beim Start dabei gewesen und also nicht an Bord natürlich, aber er ist sozusagen in den Medien auch wirklich aufgetaucht. Er war hinterher bei den Feten dabei und er gratuliert seinen Leuten natürlich immer und findet das alles super, was da auf seinem Boot sich abspielt. Was sich dann in seinem Hinterkopf abspielt, das kann natürlich keiner ahnen, aber jetzt wird sie auch sagen, Mensch, jetzt hat er hier so einen Lauf mit dem guten Boot und ich kann nicht und so weiter und so fort. Aber wer weiß, vielleicht ist er ja auch einfach eine ganz ruhige Type und sagt sich, okay, ich habe jetzt diese Wahl getroffen, mir geht jetzt Gesundheit erstmal vor und nächstes Jahr ist ein neues Jahr und dann werde ich sowieso allen zeigen, wo der Hammer hängt. Genauso wird es ablaufen, nehme ich an.
Ist ja auch toll, dass er jetzt aufgedaut ist, wir haben ja über ihn gesprochen und da ist Funkstille, hört man gar nichts, dass er jetzt dann wieder da ist, das ist ja, dann würde ich mal so als gutes Zeichen werten erstmal. Ne?
Ja, aber man weiß nicht, ob er überhaupt schon in irgendeiner Art Behandlung gewesen ist oder man weiß wirklich noch nicht, was es um was für eine Krankheit es geht bei ihm. alle halten sich sehr bedeckt darüber und wie wir schon öfter gesagt haben, das ist gut so und der macht da sein Ding und wird bald wieder auf dem Trapez sein, bin ich absolut sicher.
Ja, wobei, wird spannend, mit welchem Boot, ne? Da hört man auch irgendwie wenig, auch ob überhaupt Vendée Globe und ich meine, und das Schiff, ist das nicht, das ist doch auch verkauft, oder? Massiv? Nee, da gibt es auch noch gar keinen richtigen Call, wo das irgendwie hingeht. Also das gibt zwar jetzt ja schon ein Schwesterschiff, das von Bonafoul, die damit ja auch schon gewinnt, die sagst du, wäre jetzt aber gerade da nicht dabei gewesen, ne? Die hat fast also, gewonnen, glaube ich.
Also ja. Massiv, soweit ich Bescheid weiß, gibt es einen Neubau.
Hm.
Aber es ist noch, es gibt noch keine unterschriebenen Verträge.
Ja, na, ja. Alles.
Und das ist halt einfach das Problematische an diesen ganzen Geschichten. Wir haben ja im Moment viele Neubauten, die noch nicht so ganz klar sind, wer zu wem die jetzt letztendlich gehen werden. Ja, also Beispiel können wir jetzt gleich wieder sagen, hier Thomas Rouillon, ist ja das beste Beispiel dafür. Sein alter Sponsor lässt das Boot bauen, das neue jetzt, was gerade im Moment auch schon im Bau ist, also Vulnerable. Und ja, aber es wird, wir wissen alle, es wird so nicht mit diesem Sponsor nicht bei Thomas Rouillon landen. Das heißt also, Thomas Rouillon hat ein Erstkaufrecht darauf, beziehungsweise ist ein späterer Sponsor, wenn er denn einen findet. Wenn er keinen findet, wird dieses Boot an irgendjemand anderen verkauft. So simpel ist das.
Hm. Ja, aber
siehst
das
du
ist ja schon
siehst Sonderfall, du den manchmal, Mikko? Siehst du den manchmal mit dem Thomas Rouillon? Du hast doch Kontakt zu dem.
Ja klar, den sehe ich schon öfter, aber jetzt habe ich natürlich eine Weile nicht mehr gesehen, du weil er die ganzen Sommer über auf der beim Ocean Race Europe war. Ne?
Ja, der hat ja noch dieses Café Blabla vor der Brust wieder mit aller Grande. Ach, du schon wieder an Bord. Was willst du schon wieder auf meinem Boot? Aber nee, ich wollte nur sagen, es gibt einen Trost für ihn, wenn das nicht klappt mit dem Boot. Auf Boat 24 sollte er fündig werden. Da gibt es auch super Boote. Also er muss nicht unbedingt diesen Neubau nehmen.
Ja gut, okay. Ich werde es ihm sagen.
Na, sag's ihm mal. Schönen Gruß von mir. Wir kennen uns nicht.
Ja, genau.
Ich werde ihm das alles
ganz genau verklickern, wie er an andere Boote kommt. Unbedingt.
Aber sag mal, ich meine, okay, ein Neubau, das ist ja schon ein Sonderfall mit Rouillon. Das ist ja gut, genau, dass du die Geschichte so erzählst. Aber ich meine, sonst baut ja keiner neu, der nicht weiß, dass es für ihn selbst ist. Das ist ja das ist einfach, hat er ja nur den Hintergrund, dass da sein Kumpel, mit dem er ja auch den Rennstall da zusammengebaut hat, mit dem er auch da die Immobilie und den ganzen Hangar da gebaut hat von seinem Rennstall, dass der ihm ja nicht wie so eine heiße Kartoffel fallen lässt, so habe ich es jedenfalls verstanden, sondern dass er im Grunde sagt, okay, ich gebe dir nochmal so eine Karenzzeit und während, naja, der muss man ja auch nochmal einen Nebensatz sagen, das ist ja quasi, die bauen ja drei Schwesterschiffe und er baut das erste und das Schwesterschiff wird dann Malizia, die neue. Und danach kommt eben ein Jahr später oder ein paar Monate später dann das von BH auch, also drei Schwesterschiffe. Insofern, muss man mal gucken, wie das nachher wirklich ausgeht. Ne? Aber alle anderen, ich glaube, ich habe jetzt von neun Neubauten, also sind verbrieft mindestens. Und da lässt ja keiner sonst neu bauen, der nicht weiß, dass er das bezahlt. Das macht man ja nicht das ist ja, Neubau ist ja nicht einfach, ich bestelle jetzt ein Boot, ist ja nicht One Design, sondern du lässt ja da dein Gehirnschmalz einfließen, beziehungsweise nicht deinen, sondern du musst die Leute bezahlen, die Designer, die Konstrukteure, die im Grunde auch wissen oder eine Idee haben, wo soll das denn eigentlich hinführen? Und das ist ja jetzt wohl gerade der Prozess, ne? Also.
Lustig finde ich, wo du Malizia sagst, dass ja bei diesem Café del Or, wie heißt das? Transat Café L'Or, genau.
Café L'Or.
Café L'Or. Dass da ja dann Malizia da auftaucht. Allerdings nicht als Malizia, sondern als 11th Hour Racing. Ich finde, das kriegt man jetzt bei diesem deutschen Boot Malizia, was man wirklich intensiv verfolgt hat, zum ersten Mal so richtig mit, wie schnell das geht. Also da wirst du jetzt wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, die Folie runter und die neue Folie kommt wieder drauf. Und das geht jetzt ratzfatz. Oder bauen die noch viel
rum. Ausgehen, dass die Folien schon bereit liegen. Das glaubst du aber.
Unbedingt. Ja, und das wird sie mit Will Harris halt, ne? Also das
ist ja oder mit, dass der dann bei 11th Hour mitfährt. Also.
Naja, das muss man ja auch sagen, die haben ja eine Kooperation. Ist ja nicht so, dass das Boot jetzt weg ist, sondern 11th Hour, die alte Malizia, Sea Explorer, wird vom Team Malizia quasi, was sagt man dazu, unterstützt. Das wird auch in den Hallen quasi gewartet und repariert. Und also hier haben einen Vertrag geschlossen mit Malizia als Rennstall, dass die quasi da, irgendwann muss ja machen, diese Macht.
Aber sag mal, ist im 11th Hour, die waren doch jetzt irgendwie komplett weg, oder?
Naja, die haben ja noch, klar, also Ocean Race gewonnen,
genau.
Für die USA. Sagen wir auf jeden Fall für den, ich glaube, das war dann der Skipper hier, war Charlie Enright. Und da haben sie ja ein Riesenteam auch zusammen gehabt, die haben ja sogar zwei Boote gehabt. Sie haben ja auch noch die,
das was alte war noch. Das?
Die
ne?
Goyo, ne?
Mhm.
War das?
Ja.
Komm ich jetzt durcheinander?
Ja.
Ja, jedenfalls sie die alte Hugo Boss betrieben und haben ja zwei Schiffe parallel laufen lassen, haben das als Sparringsboot gemacht, also haben das eigentlich so ein perfektes Programm aufgestellt, wo am Ende auch, ich sage jetzt mal wieder aus, ich finde das ja immer faszinierend, wie das funktioniert, dieses Brainstorming dahinter und auch dieses, das war das einzige Boot, was für das Ocean Race nur gebaut wurde und haben auch komplett abgeliefert, haben ja eben gewonnen, das war sicherlich kein Zufall. Und danach ist das Team ja geschlossen worden, keine Leute. Und deshalb, wenn jetzt Klapcic selbst hat zwar den Sponsor 11th Hour, die müsste ja wieder die ganzen Leute neu aufbauen und da reinholen, sich ein neues Team. Warum hat sie aber nicht, sondern sie macht das eben mit Malizia zusammen. Und das finde ich, ist natürlich total schlau aus ihrer Sicht. Klar, das ist nachher die Frage, ist eine Frage der Kohle. Aber die Malizianer wissen natürlich genau, welche Schraube wo sitzt bei diesem Schiff und wo die Macken sind oder was man vielleicht verbessern kann und so. Also das ist ja für beide ein Win-Win und jetzt lassen sich das bezahlen. Und
das ist ja eigentlich eine gängige Praxis. Guck mal, das war mit Justine Metro genau. Auch so, genau. Als sie Charal 1 gekauft hat. Ne?
Genau.
Das war im Vertrag sozusagen mit drin, dass die eine Saison alles zusammen mit Charal macht. Also mit dem alten Sponsor des ersten Bootes, der ersten Charal.
Ja.
Und da war, also jetzt ohne Übertreibung, Johann Richomme und auch Frank Kammers übrigens waren ganz, ganz oft auf dem Boot von Justine Metro zu sehen, die dann da irgendwie was neu eingestellt haben, irgendwie was rumgefriemelt haben, zusammen draußen am Trainieren waren, am Zeigen waren, nicht am Trainieren, aber halt am Einstellen waren, zeigen. Und das ist so unglaublich wertvoll auch. Das ist immer öfter in den Verkäufen mit dabei, dass alle Daten, die vorher gesammelt wurden auf den Booten, mitverkauft werden. Und das muss ja irgendwo auch von den Leuten dann, den neuen Skippern oder Skipperinnen in dem Fall, auch tatsächlich klar gemacht werden, wie das alles funktioniert. Und das ist in den Verkaufsverträgen mit drin. Das zahlen die auch für.
Ja.
Ist spannend.
Noch krasser war ja eigentlich die Kooperation mit Gutschalt und Rouillon, ne? Also sie haben es ja im Grunde auch nochmal nach außen getragen. Wir sind ein Two-Boat-Team, haben sogar beide ja um die Welt, nicht nur wie bei 11th Hour, das ist für das Ocean Race, sondern das ist quasi, da ist ja dann auch nur ein Boot gefallen und die haben ja zwei Boote sogar fahren lassen und gegeneinander gestellt. Ich habe immer gedacht, dass so muss man es eigentlich machen. Der Rouillon gewinnt mit Meilenvorsprung, weil es eigentlich auch, ja, wenn man früher aus den Mercos Cup-Zeiten, da hat man immer zwei, drei Boote gebaut und konnte die dann gegeneinander und miteinander testen und hat dann die Daten ausgetauscht. So, was gar nicht, ja, also so überlegen oder, die waren ja gut, aber ich hätte schon gedacht, dass aus dieser Partnerschaft da für die Vendée Globe eben noch ein größerer Vorteil ergibt. Das war ja dann auch nicht so, aber im Endeffekt. Ja, ist das der Trend? Klar, Boris sagt zwar auch, es sind drei Boote und hat auch viel mit Geldsparen zu tun. Ja, aber ich glaube, das hat sicherlich auch, das ist sicherlich auch eine Geschichte. Und dieser Louis Béat, der mehr mit Bon Populaire ist der zusammen, ne? Die kaufen ja quasi das dritte Boot aus dieser Reihe. Der hängt sich da mehr oder weniger dran, aber ich denke schon, Malizia und Boris ist da als eigentlicher fester und erfahrenster Typ, wenn wir gerade gehört haben, Rouillon hat ja noch nicht irgendwie die Kohle, ist er da federführend und kann quasi die Erfahrung von Rouillon mit abgreifen und ja, und kann den eben auch diese, wir reden ja immer, das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern es gibt ja Menschen, die da Spezialisten sind, also diese Designer, Konstrukteure, da gibt es ja wie bei der Formel 1 dann auch, weiß ich nicht, der super Ingenieur, der dann alles oder ganz viel weiß halt, ne? Und oder die Konstrukteurbüros, die lassen sich das alle mega teuer bezahlen und die Besten kosten am meisten. Und dann sollte am Ende auch das beste Boot bei rauskommen. Also es war, ich sag mal, eigentlich relativ einfach. Also.
Es ist übrigens lustig, wenn du auf der Imoca-Seite dir das schon mal dieses Rennen anguckst. Und dann das Transat Café Law und dann die Skipper, die anzeigen lässt. Und dann steht oben Francesca Klapcic und 11th Hour Racing. Wenn du mit der Maus über das 11th Hour Racing und den Link anguckst, was ich rausfinde, da steht da Malizia Sea Explorer. Die haben den Link nicht geändert. Das bleibt so.
Ja, aber heißt aber das Boot nicht so? Ist das nicht der Name von dem Boot? Oder ist
bleibt
das nicht
die,
so
nein, die wird, nicht so, wird die so genannt. Dann,
naja, aber nee. Ja, weiß ich jetzt
nicht. Nein, das Boot wird 11th Hour heißen.
Ja,
aber ich weiß, also der Grund heißt noch
Vulnerable.
Ja.
Eigentlich. Was ist doch nicht 11th Hour? Was machen die? Machen die etwas? Ist das ein Unternehmen? Ich finde da nichts. Wisst ihr das?
Ja, ich habe das mal rausgekriegt. Das ist ja so eine Stiftung von der, ist das nicht die, oh, hoffentlich kriege ich das jetzt nicht.
Umweltspezifisch.
Ja, aber ist das nicht Frau Schmidt? Schmidt ist doch. Ah. Was sagt man immer? Philanthropin und irgendwie so eine Milliardärin, die auch dieses Umweltgeschichte. Also die machen ja einige Projekte. Die haben ja auch so ein Frauenprojekt. Sind die nicht auch Trimarane da? Diese 50-Fuß-Trimarane? Das steckt, wo übrigens Klapcic herkommt. Genau, das ist im Grunde der Link. Die haben das ja Michael, wie heißen die Trimarane noch? Ocean 50s? Oder?
Das ist Ocean ja 50, unbedingt Ocean 50.
Ja, ne, genau. Class, das sind ja die drei großen, von denen hört man immer am wenigsten. Das ist im Grunde Class 40, Ocean 50 und Imoca. Und dann gibt es im Grunde noch die Ultim. Und die segeln ja auch alle, diese vier Klassen segeln ja auch bei der Café de Loire mit und ich glaube auch Rotorum. Und das, und da haben die eben auch ein Frauenprojekt gesponsert und da sind sie immer noch dabei.
Ja. Also um da nochmal ganz kurz auf die 11th Hour zurückzukommen, also was mich damals schon immer so ein bisschen, ich denke, was sollte das eigentlich, ne? Aber es signalisiert im Endeffekt eine Dringlichkeit im umweltspezifischen Sinne. Und zwar, es bleibt nur noch wenig Zeit, um Klima- und Umweltschäden zu begrenzen und so weiter und so fort. Also offiziell sagen die von ihrem Team, dass es alles Segler gewesen sind, die in der Welt überall auf den Ozeanen unterwegs waren und die irgendwann mal die Faxen dicke hatten, dass sie so viel Müll in den Ozeanen sehen. Und dann dieses Team gegründet wurde. Und wie du schon richtig gesagt hast, Wendy Schmidt, die Philanthropin, hat die ganze Sache dann auch tatsächlich gesponsert. Also da ist von ihr kommt das meiste Geld. Eindeutig.
Wendy Schmidt, Eric und
Wendy Schmidt. Genau. Ja, ja.
Also, wobei, ich habe mal wegen Nachhaltigkeit, ich habe auch mal so eine Regatta in der Karibik gesegelt und die hat ja auch, da hat Wendy Schmidt ihren neuen Racer irgendwie vorgestellt, auch so ein krasses IRC-Ding, glaube ich. Also da, ja, also sie hat schon Spaß, auch selber welche Plastikboote zu bauen, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber ich bei übertragen dann mit der Stiftung, heißt das zum Beispiel bei 11th Hour, das weiß ich, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Die haben doch die haben geguckt, welchen Fußabdruck so ein Imoca hinterlässt, ökologischen Fußabdruck irgendwie. Und das ist dann eben, wie gesagt, Verantwortung mit natürlichen Ressourcen. Und aber das
Das ist eben die eine Family Foundation und
die sind übrigens sehr bekannt dafür, dass sie sehr selbstkritisch aus sind, 11th Hour Racing. Ja. Also auch zum Beispiel diese Teams, als die dann, die sind ja irgendwann vor der letzten Vendée Globe, sind die ja von, nee Quatsch, vor dem letzten Ocean Race sind die ja irgendwie von Amerika rübergekommen. Die haben ja erst drüben in den USA, glaube ich, auch produziert sogar, ne?
Mhm.
Und sind dann rübergekommen für Trainingszwecken nach Port-la-Forêt, um da mit den richtigen Leuten dann auch als Sparring-Partner zu trainieren. Und ja, sie sind auch von den französischen Medien gerade wegen ihres Umweltengagements und so sehr aufmerksam beobachtet worden, um das mal gelinde zu sagen. Und da sind dann auch schon einige auf die Idee gekommen, ja Moment mal, aber mit was für Booten seid ihr da eigentlich unterwegs und so weiter und so fort. Und die sind auch sehr, sehr selbstkritisch an die Sache rangegangen, haben aber auch beispielsweise, soweit ich mich entsinne, waren sie mit bei den allerersten, die auch tatsächlich alternative Baustoffe im Innenausbaubereich benutzt haben, wenn ich mich richtig entsinne.
Und Herr, und das Geld kommt, und das habe ich gerade persönlich gegoogelt.
Hier wird noch selbst gegoogelt.
Hast du schon Google? Hast du jetzt Google?
Das kommt übrigens von Google, das Geld, weil Herr Schmidt hat das damals, was war der Executive Chairman, lese ich gerade, und seine Frau hat auch Geld.
Ich hätte eine tolle Überleitung mit Wendy.
Wow, jetzt
kommt
was.
Sagen?
Ja, mit bitte.
Stimmt mir was mit Pferden.
Ich freue mich, nein. Wenn die Werbung zu Ende ist, reden wir weiter, okay?
Das war gut. Der hat mir gut gefallen. Sehr schön, ja.
Ja, cool. Jetzt kommt Orca.
Der war nicht schlecht.
Eine kurze Werbung für unseren Podcast-Partner Orca. Überlegst du auch schon länger, ob du beim klassischen Kartenplotter bleiben oder doch auf Tablet und App umsteigen solltest? Dann schau dir mal Orca an, das Navigationssystem für alle, die heute modern unterwegs sind. Orca ist so einfach zu bedienen wie dein Smartphone und trotzdem so leistungsstark wie ein Plotter. Im Zentrum steht der Orca Core, ein smarter GPS-Empfänger und Sensor-Hub, den du ganz easy mit dem NMEA 2000-Netzwerk deines Bootes verbinden kannst. Damit holst du dir Daten wie Tiefe, Wind, AIS und mehr direkt in die Orca-App auf Handy, Tablet, Desktop oder sogar auf deiner Smartwatch. Und wenn du einen Autopiloten hast, kannst du den direkt aus der App steuern. Orca hat übrigens auch ein eigenes Tablet am Start, das Orca Display. Wasserdicht, lesbar in der Sonne, hitzefest und es liegt kabellos in der Halterung. So behältst du jederzeit die Kontrolle, egal bei welchem Wetter. Ob du gerade deine Route planst, unterwegs navigierst oder einfach nur deine Instrumente im Blick behalten willst, mit Orca wird das alles ziemlich entspannt. Probier die App doch einfach mal kostenlos aus auf getorca.com. getorca.com. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und damit ist die Werbung zu Ende.
So, da sind wir wieder. Was hat denn so an die ganzen Teams, wie bilden sich den Miku? So, wie kommt denn dann Will Harris? Gut, Club Church, das geht über Malizia, Dutroux, Boissiert, Bonafou, Janelisi, die alle auch jetzt hier Freund Coleman ist ja auch dabei mit einem Mathieu Blanchard. Wo bilden sich diese Teams? In Innenhöfen oder gibt's so
Imoca-Tinder?
Gibt's den Imoca-Tinder in Lorient oder wie machen die das?
Na, Imoca-Tinder, oh Gott im Himmel, das kann doch nicht wahr sein, Wahnsinn. Naja, ich muss dazu sagen, es gibt tatsächlich im Hafenbereich von La Base gibt es an den Bushaltestellen tatsächlich immer so Werbung für einen bretonischen Tinder. Also das ist wirklich nur in... Ja,
ich dachte
so.
Jetzt, ich habe jetzt kurz gedacht,
jetzt kommt
die, nein, du hast wieder gedacht, kommt, aber es ist ein bretonischer Tinder.
Das ist ein bretonischer
Tinder. Es hat nichts
Tinder.
Mit dem großen Tinder zu tun, sondern es ist irgendwie so eine bretonische Geschichte. Und ja, wer weiß, vielleicht treffen sie sich darauf, aber ehrlich gesagt, ich möchte es anzweifeln. Ich glaube eher, dass das eine Geschichte ist, die sich richtig professionell in den Büros so langsam, aber sicher formiert. Und da kommen dann eben solche Duos raus, von dem man erstmal überhaupt gar keine Ahnung gehabt hat. Und dann, ja, oder jetzt natürlich immer wieder darauf hinweisen, auch, dass ja auch Samantha Davis und Violette d'Orange zumindest mal eine Zeit lang bei der 48-Stunden-Regatta ganz ordentlich mitgesegelt sind. Dann haben sie sich irgendwie so ein bisschen nach hinten fallen lassen. Ich weiß auch nicht, ob sie das extra gemacht haben. Keine Ahnung, aber sie waren am Anfang, waren sie mal richtig gut dabei. Und,
so extra?
Was hast du denn da für eine Verschwörungstheorie?
Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Um die anderen zu täuschen, was dann die.
Das wäre.
Carsten! Mensch, es sind doch nicht immer alles gleich auf die bare Münze. Sobald. Ja. Carsten kommt immer so: Hä? Was? Was? Wieso
Hallo?
Täuschen?
Wir sind ja ein faktenbasiertes Unternehmen.
Oh, ich verstehe. Alles klar. Ja, ja. Nein, das ja, war gut. Etwas ironisch.
Aber das wäre ein Textbaustein für Pressemitteilung, wenn es nicht so gelaufen ist. Wir wollten die anderen nur täuschen. Das finde ich super. Die haben das extra gemacht, um die anderen zu täuschen. Die haben alle gedacht, wir gewinnen und wir sind nur Vierter oder Fünfter geworden.
Ja,
haben was
ja,
gemacht.
Ja,
aber,
genau.
Aber ich habe gerade noch mal geguckt. Jan Elias hast du gerade auch gesagt und das ist, finde ich, so ein typischer Beispiel, von dem habe ich jetzt letztens irgendwie was gelesen. Wir erinnern uns, der hat ja auch beim Ocean Race bei Malizia mitgesegelt. Der hat ja, der, ich glaube, das wird der in die Annalen mit eingehen, dass er das die schöne Malizia Bus genannt hat. Aber ich glaube, es war nicht abfällig gemeint. Er sagt einfach, oh, ist einfach schön, ein bisschen Kopfraum zu halten. Der hat übrigens auch gesagt, mit einer Biotherm wird er nie eine Vendée Globe segeln, weil da ist so wenig Platz drin und keine Ahnung. Aber egal, das wollte ich gar nicht sagen. Und Elias ist ja auch der hat ja auch selber seine Vendée Globe Erfahrung und Solitär gewonnen, ich glaube 3 oder 4 Mal. Und der segelt, ja, der wird halt gerne gebucht. Ne? Ich meine, das ist ein Job. Ich meine, der hat ein Preisschild umhängig, ich weiß nicht. Das wird wahrscheinlich nicht auf dem bretonischen Tinder irgendwie kommuniziert. Aber, und wenn der segelt eben jetzt diese Transatlantiker da mit Elodie Bonafoux zusammen. Und der ist natürlich einer der erfahrensten Imoca-Segler überhaupt, weil es schon so viele Projekte und da ist das natürlich für so eine Newcomerin wie sie mit dem neuen Schiff, ist es natürlich perfekt. Und wenn die sich so drauf spezialisiert haben, die machen ja auch dann gehen sie als Coaches in den Trainingsgruppen aktiv, also Elias jetzt zählte er. Und dann
Carsten,
ist das
ich muss
natürlich eine schlaue Geschichte.
Ich muss leider dazwischen grätschen, aber das jetzt, du hast dir jetzt da ein Beispiel rausgesucht, der war vorher schon bei Keguinier. Also bei den Sponsor von Elodie Bonafoux.
Yeah.
Und er ist von denen vorher schon gesponsert worden. Und das war vollkommen klar, dass er von Anfang an Elodie Bonafoux auch tatsächlich unterstützen wird und mit ihr zusammen segeln wird die ersten Regatten. Und
ja, aber
du warst
ja
auch
anders gesagt. Ich sag ja nur, dass der ist halt ein Typ, der wird bezahlt, der gehört ja nicht zu dem Team in dem Sinne. Sondern der springt dann bei Malizia ein oder springt dann da ein und er ist eben nicht, hat nicht das Ziel an der Front mit einem eigenen Projekt zu sein, wie jetzt ein Kamas oder sagt. Er sagt ja, eigentlich will ich selber die Vendée Globe segeln. Also das hat er ja im Grunde hinter sich, sondern es gibt da ja viele. Ich weiß, ist Kamas so das beste Beispiel dafür. Weil der ist tatsächlich noch, der wird bei ganz verschiedensten Projekten gesehen, ist im Grunde ähnlich. Wie auch beim Drachen, wenn du Profis da einkaufst, das ist ja ein Beruf. Also und wenn das gut passt und zu Elodie passt das natürlich perfekt, wenn du noch einen erfahrenen Mann hast, so würde ich das sehen. Oder widerspricht dem das, was du sagst?
Nee, alles klar. Ich meine, was auch super, super gut irgendwie zusammenpasst, ist ja zum Beispiel, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, Charal. Jérémy Bayou und Morgan Lagravière. Also,
ja.
Ich meine, das ist auch so eine Geschichte. Die werden auch niemals im gleichen Team sein in dem Sinne, aber der Lagravière ist halt eben einer, der jetzt wirklich richtig, richtig groß rauskommt und der jetzt auch eben zusammen mit Bayou eine gute Show abliefert da im Moment gerade.
Wobei, also, der ist doch auch Ocean Race Europe jetzt gesegelt. Ich komme auch immer durcheinander. Ist der bei Holcim gesegelt? Ich glaube ja.
Mhm.
Ja, und dann hat er ja doch gesagt, die letzte Etappe fahre ich
kann
nicht.
Kann er nicht, weil.
Fahre ich nicht mit, genau. Und da hat er offiziell gesagt, jetzt beginnt mein Job im Grunde bei Bayou. Und genau, was du sagst. Wobei, hast du denn was gehört? Ich meine, von Charal hört man ja auch nicht so richtig. Baut der auch neu? Oder?
Nein. Also da ist noch nichts bekannt, dass ein neues Boot gebaut wird. Und das Einzige, was bekannt ist, leider nicht so positiv, aber das ist sein Vertrag, also Bayous Vertrag mit Charal ist noch nicht verlängert. Der Vertrag geht bis, muss man aber auch dazu sagen, bis einschließlich Route du Rhum.
Ah, nächstes Jahr.
nächstes Jahr. Mhm. Und auch noch dazu sagen, das wird auf diesem Boot stattfinden, auf dem sie jetzt unterwegs sind, beziehungsweise auf dem BU jetzt im Moment unterwegs ist. Ist ja auch,
okay, ist
ja
das
auch,
ist
die,
ja auch
die vorwiegend letzte Generation.
Jetzt genau, das ist ja vor, immer ne? die, ne? Also ja, ja. Das wird ja oft, okay, beim letzten Mal hatte, glaube ich, Boris ja schon mit seinem neuen Schiff.
Richtig.
Da sind schon richtig. Einige. Sind
da ist er ja ganz furchtbar mit abgekackt.
Ja, aber da sind...
Weil er nichts eingestellt war, gar nichts, ne?
Stimmt, das auch und im Endeffekt war die Strategie, man hat ja eigentlich gedacht oder er hat ja auch gesagt, okay, möglichst früh bauen, dann kann man das Schiff irgendwie, braucht man das ja eh nochmal 2 Jahre, bis dann wirklich fährt. Und diese Strategie, die früher gegolten haben für so Projekte, die stimmen ja auch nicht mehr seit der letzten Vendée Globe, seit nämlich dann Rouillon mit seinem Schiff, weiß ich nicht, paar Wochen später sofort die erste Regatta gewonnen hat und Dalin ja auch und die ja ganz spät gebaut haben erst. Also das ist inzwischen, was man früher so Trial and Error versucht hat, auf dem Wasser nochmal zu optimieren, ist inzwischen gelingt das den Konstrukteuren auf den Computerbildschirm schon. Also da musst du gar nichts mehr testen. Das ist einfach schon mal eine andere Zeitrechnung, die wir auch aus dem America's Cup kennen, da hat ja keiner mehr auf den Booten gesegelt. Die waren schon, sag ich mal, nah an, wenn die auf dem Wasser und fertig sind, da sind die schon nah an 90% oder 80%. Und
also was ja auch... Gut, achso, ja, nee, mach du, ich wollte...
Was ja auch spannend ist, ist ja zum Beispiel hier Teamwork, ne? Team SNEF Teamwork.
Ja.
Justine Metro, ne? Justine, die sich jetzt diesen Xavier Macaire als Partner rausgesucht hat, also als Segelpartner rausgesucht hat. Und zwar, der hat ja irgendwie beim Transat Jacques Vabre ist er tatsächlich 2019 schon mal auf dem Imoca unterwegs gewesen, ist dann 18. geworden, ist dann eine richtig heiße Nummer bei den Ocean 50 geworden. Und segelt ja seit und hat 2023 dann auf der Class 40. Ja, das ist jetzt, so ist er Sechster geworden, was jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einem Simon Koster, der 2023 auf der Class 40 Zweiter geworden ist, eigentlich nicht so berauschend ist. Aber er zeigt irgendwo jetzt hier Flagge und ich finde so ein bisschen so dieser zweite Platz, was ich so rausgehört habe von den Erzählungen während der Party hinterher, der zweite Platz bei den 48 Stunden, ist durchaus auch ihm zumindest zu 50% zuzuschreiben, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Ja. Und das finde ich eigentlich spannend, dass so Typen wie er, die wirklich so in verschiedenen Klassen vorher schon so richtig unterwegs gewesen sind und auch in so fast schon artfremden Klassen wie diesen Ocean 50 und die dann jetzt dann da einsteigen mit dem Ziel natürlich irgendwann mal selbst eine Vendée Globe zu segeln.
Sag mal, Boris ist ja jetzt erstmal raus aus der ganzen Nummer. Also warum, also eine blöde Frage, ich meine, es segeln ja ganz viele von der letzten Vendée oder die ganzen Imoca-Stars segeln jetzt diese Café de l'Or mit. Wieso macht Boris das nicht?
Gibt's also, ja, weil er kein Boot hat, ne?
Hat er kein Boot.
Naja gut, die segeln ja zu zweit, ne? Also
Dass er irgendwo anders drauf geht oder was?
Ja, klar.
Meinst, dass er aber wahrscheinlich ist er zu teuer.
Okay. Ja, erstens, da hast du, was soll das auch? Das ist ja, das ist ja jetzt nicht sein Ziel, wie sie jetzt so ein Elias, von dem wir gerade sprachen, das ist der Job von dem, quasi andere Leute schnell zu machen. Er hat sein eigenes Projekt und außerdem hat der ja wirklich, wenn man das so denkt, nach der Vendée Globe, eigentlich kaum eine Pause gemacht, weil das ja jetzt Ocean Race Europe auch direkt hinterhergekommen ist und ich glaube der...
Gut, das sind Gutschalt auch und Royon und so.
Ja, aber das ist ja, sind ja andere in anderen Phasen des Projektes, also ein Gutschalt ist am Anfang seiner Karriere irgendwie und jetzt Boris macht jetzt gerade seine dritte Vendée Globe und wenn es jetzt was zu tun gibt, dann ist es eigentlich eher dabei, dieses Boot zu gestalten oder ich weiß nicht, in welcher Phase die jetzt da gerade sind, muss ja schon relativ weit fortgeschritten sein, wenn das nächstes Jahr schon rauskommt, aber das ist ja die eigentliche Aufgabe, Da geht es ja nicht um Segeln oder du musst ja, ja nicht da irgendwie trainieren.
Aber gibt es schon einen
oder?
Plan? Hat er schon gesagt, wo er irgendwo mitfährt? Gibt es denn schon eine Ankündigung? Oder der Regatta bin ich dabei oder hält sich
ja,
da noch
die,
alles bedeckt?
Was habe ich eben dieses, was habe ich denn geschrieben? Im Ocean Race.
Die Contender-WM in Medemblis. Ja.
Das zu dritt gesegelt wird, weißt du? Nicht, das ist doch eine neue Regatta, bla 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 bla. 26.
Ist das die Ocean Race Atlantic oder was?
Ja, genau. Ja. Die Ocean Race Atlantic wird
zu dritt
mit zwei Männern und einer Frau.
Okay.
Das haben sie gesagt im August nächsten Jahres. Ich glaube, von New York nach Barcelona.
Ja. Das ist quasi die Rückregatta dann, ne? Von. Muss ja von irgendwas eine Rückregatta sein.
Weiß ich nicht.
Wenn es von New York nach Barcelona geht. Vorher müssen sie ja noch in New York segeln. Vorher ist es dann die Transat CIC oder irgend sowas, kann das sein?
Ja, war das ja mal so, ne? Aber ich glaube, dass das so jetzt irgendwie noch nicht der Fall
ist. Es gibt die Vendée Arctique, ist sie das?
Nee, die geht hoch tatsächlich.
Die ist im
Norden. Die geht hoch in den Norden, eindeutig.
Ja. In dem Imoca-Kalender steht da sonst irgendwie nichts. Die Ocean
steht
Race nix, Europe.
Ne?
26.
Naja, kommt vielleicht noch was. Wer weiß. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin.
Ja, aber vielleicht nutzt du das. Ja, okay, hast recht. Also, vielleicht nutzt das auch mal, um das quasi, wie gesagt, wenn es ein neues Boot ist, keine Ahnung, was die Idee dahinter ist. Aber das ist so die Planung. Und ja, ich meine, bis dahin muss Rouillon schon seine Kiste haben. Wird das schon, wenn die vorher auseinanderbricht, dann überlegen sie wahrscheinlich, was man bei Boris Boot vielleicht besser machen kann. Keine Ahnung.
Übrigens, wir müssen noch kurz Abbitte leisten für Miku. Letztes Mal mit, das war Paprec, ne? Akea mit dem Sponsor.
Das ist tatsächlich ein Versicherungsunternehmen.
Da hattest du nämlich recht und Carsten hat diese Hotels gegoogelt.
Ja, gut, Carsten ist ganz schnell irgendwie in der Tour de France drin gewesen. Nee. Er war halt einfach zu schnell in der Tour de France.
Ja, und weil er nur in Hotels lebt, weißt du, als Regatta-Segler weltweit. Ja, klar.
Was habt ihr mir einen Fehler? Ich mache keine Fehler, weißt du doch.
Nee, ach so, ja, stimmt. Oh, nee. Stefan, das hast du jetzt wieder völlig falsch gesagt.
Ja, wir reden später nochmal. Das wollte ich nur kurz mal anmerken. Das hatte ich nämlich angekündigt unter den Kommentaren, dass wir das gerade stellen.
Okay.
Dass Miku das nicht wusste. Und sich. Na, du hast diese B&B-Hotels.
B und W.
B und B. B&B, glaube ich, ne? Bed and Breakfast.
Ja, Carsten.
Ja,
was
hab
ich wozu denn bezogen? Worauf, ist ja egal.
Was die eigentlich machen, Paprec Akea, was die eigentlich machen, Akea.
Was Akea,
war das, ne?
Vor allem Akea. Wir haben Akea gesagt.
Ach so.
Das Akea.
Okay, dann habe ich gegoogelt oder habe ich was falsch gegoogelt?
Wahrscheinlich.
Hattest du das alte Google noch? Du hast ja jetzt ein Update gehört. Yahoo hast du genommen.
Yahoo.
Konrad Coleman ist übrigens auch dabei, haben wir letztes Mal auch gefragt, mit was für einem Schiff ist das eigentlich die MS Emlyn. Übrigens für jeden, der, das ist wirklich, ich habe das nämlich gerade geguckt, für jeden, der wissen will, welche Boote da eigentlich am Start, wie die früher heißen, wirklich immer nur auf diese, nur mit Mouseover auf die Boote gehen und dann steht in dem Link unten MS Emlyn. Also der hat seine alte Karre nochmal. Warum macht er das? Um sichtbar zu sein? Vermutlich, ne? Weil ich meine, bisher sind, glaube ich, 18 Boote gemeldet und drei davon sind nur Non-Foiler. Also der kann jetzt nicht, unter die Top 10 würde jetzt nicht fahren, vermutlich.
Ja, ich finde es ja auch ein bisschen, keine Ahnung, ich meine, genau, der muss ja irgendwie auch, wenn der Partner hat, brauchst du auch immer irgendwie irgendwas, wo du die auch präsentieren kannst oder die vielleicht auch mit hinnehmen kannst. Dann musst du ja auch irgendwie aktiv sein in irgendeiner. In irgendeinem Bereich, ne? Also das stimmt. Aber das hört sich nicht gut an, finde ich, wenn er. Immerhin ist er dabei, aber das war ja schon mal anders angekündigt auch, dass er jetzt in Neuseeland ein großes Team aufbaut.
Ja,
aber so
Team aufbauen, ja.
Naja, so ein bisschen, aber okay, das ist auch. Es ist immer ganz schwierig, also wenn du an die Medien gehst, dann verbreiten die das natürlich und dann hoffen die Skipper dann auch teilweise, dass es durch das Verbreiten dann auch interessant wird für potenzielle Sponsoren. Andere machen es dann, ja, es ist natürlich für uns angenehmer, wenn man jemand sagt, okay, ich habe hier ein Pferd, bis dahin sage ich noch gar nichts, aber gehen dann an die Öffentlichkeit, wenn es wirklich alles steht. Ne? Also, ja, das ist so ein bisschen beiderseitige Geschichte.
Also mit Coleman, das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, ob er jetzt seinen alten Kahn verkauft kriegt. Ne? Also das steht im Moment, im Fischereihafen von Lorient steht er auf dem Trockenen und das Boot und ja, und irgendwie, ja, er ist halt einer von vielen, die alte Boote im Moment verkaufen wollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwas auf die Beine stellen kann, bevor er nicht wieder ein bisschen Geld in der Hand hat. Ne?
Ja. Wer ist denn, kennst du diesen Mathieu Blanchard, mit dem er segelt?
Nee, kann ich, kann, also
das ist nicht wirklich gesagt. Gerade. Wer ist das eigentlich? Diese French Canadian Ultra Trail Runner, Adventurer und Speaker.
Ach stimmt, genau, da habe ich schon gehört. Ja, ja, ein Ultra Trail Runner.
Also das ist nämlich gar kein,
ja, ja,
gar nicht so.
Ja, stimmt. Aber kann ich dir jetzt nicht genau was zu sagen, nee. Obwohl es eigentlich meine andere Sportart ist. Also nicht meine, sondern wo ich drüber schreibe.
Ja, ich meine, und Konrad Kohlmann kommt ja aus dem Mountainbike-Bereich vielleicht. Wer weiß, was der vorhat. Also keine Ahnung, irgendwas hat er da ja. Und der muss ja dafür Geld gekriegt haben. Das Boot, ist das schon umgelabelt? Hast du es schon gesehen? Das heißt jetzt nicht mehr. Das heißt jetzt MS.
Sie waren dran am Arbeiten. Sie waren dran am Arbeiten. Ob es schon fertig ist, weiß ich nicht.
Sag mal, was wir auch mal streifen müssen. Solitär läuft der gerade, ne? Hast du das ein bisschen verfolgt, Michael Aure?
Ja gut, was heißt verfolgt? Ja, klar, ich weiß, dass also jetzt die letzte Etappe, also nicht die letzte Etappe der Solitär, sondern die vorerst letzte Etappe hat ein Bisüt gewonnen, einer, der neu eingestiegen ist. Mhm. Also das finde ich schon sehr, sehr stark, muss man echt sagen. Und das ist ein großes Kino, oder was da gerade abläuft. Aber ansonsten, also Solitär, da müssen wir eigenen Podcast machen. Ne?
Nein, und Farbe, ich guck da auch immer zwischendurch, was da spannend sein könnte. Also ich finde den Alexis Loison sehr spannend, weil der tatsächlich auch, ich habe doch erzählt, dass ich da in Frankreich auch Segel war auf so einer JPK und der hat ja das Fastnet Race mit Herrn JPK gewonnen, auf dessen neuer JPK und der hat, glaube ich, auch vor zig Jahren mal irgendwie auch mal solitär, ich glaube, eine Etappe gewonnen oder sowas. Also die Geschichte scheint irgendwie ganz, ganz cool zu sein. Und wen ich ganz spannend finde, Charlotte, die könnte ja Even, ne? Oder sagst
du Event.
Event. Die ist ja auch, und überall kommt immer vor Skipper Massiv, ne? Also die haben alle da ihre Finger immer noch im Spiel und auch übrigens von Platz 3 hier Gruppe Dubreuil kommt uns auch bekannt vor, ne?
Richtig.
Das ist glaube ich dann Bisou. Ist das, könnte der das sein? Tom Gorn? Keine Ahnung, steckt da auch noch nicht richtig drin. Aber jedenfalls. Ja,
aber die Charlotte ist großes Kino, ne?
Ja, also ja.
Da geht richtig was ab, ne?
Aber gewonnen hat das ja noch nie eine Frau und insofern wäre das ja natürlich eine coole
Nummer. Das wäre mal was, klar. Ja. Aber es sind halt wirklich die großen Imoka-Seglerinnen im Moment, kommen alle aus dem Figaro-Bereich, ne? Unbedingt, ne?
Mhm. Ja, aber früher sind da ja auch mal als das losging da mit den neuen Semi-Foilern da, mit den Beneteau 3 ist das ja, glaube ich, ne? 3? Da waren ja auch mal die tatsächlichen Stall, ist auch dieser Jo ist, glaube ich, mal mitgefahren und
also
Namen, die man kennt, ne? Aber das ist ja gar nicht mehr der Fall.
Das wissen wir ja, warum das so gewesen ist. Mhm. Sie mussten ja irgendwie diese Figaro 3 publik machen und sie mussten das den Leuten ja irgendwie schmackhaft machen. Mhm. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch eine witzige Story dahinter. Da haben sie den ganzen großen Namen, da war ja auch Loïc Perron und so weiter und so fort dabei,
den haben sie die
Figaros zu Sonderpreisen verkauft.
Ach,
und dann sind die auf den Dingern eine Solitär die Figaro mitgesegelt und dann haben die hinterher verkauft zu Preisen, wo die richtig noch Reibach gemacht haben.
Ach so.
Also jetzt mal ernsthaft, das ist ein Witz eigentlich gewesen, aber es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert.
Ja, ist so geil. Ich habe mir gerade beim letzten Mal hat ja das ein Ire gewonnen, das war ja irgendwie ganz große Nummer da, Tom Dolan und der hat wohl gerade aufgehört, der hat sich irgendwie verletzt beim ersten Mal, ist irgendwie ausgestiegen und bei der ersten Etappe. Naja, wie auch immer. Also das ist ja, muss man immer mal, da kommen die Nächsten, sind schon quasi in den Startlöchern, ist ja die nächste Generation, die dann Richtung Imoka geht und sind immerhin auch 32 oder waren 34 Boote am Start, als One Design. Das ist natürlich das Härteste, da gegeneinander mit gleichen Booten zu kämpfen. Das habe ich größten Respekt vor, also wie
ohne Schlaf da, weiß ich, im Fleet Race, Match Race Modus quasi, da durchzuballern. Also das finde ich schon, ja, also ehrenwert.
Gut. Ohne Schlaf ist ein super Schlusswort, finde ich. Bevor wir jetzt alle einschlafen.
Also, Stefan, ich muss sagen, das wäre mir jetzt auch beinahe über die Lippen gekommen. Aber ich habe mich nicht getraut.
Weil ich so langweilig gesagt habe.
Nein, ich will wirklich gar nichts zu sagen zu deinen letzten Sätzen, Carsten. Gar nichts, nein.
Boah, da muss ich. Da habe ich in den ersten unserer regulären Podcasts, habe ich tierisch mal einen drüber gekriegt, weil ich immer, wenn Carsten gesprochen hat, habe ich so erscherzt.
Ja, er hat immer gegähnt, wenn ich was über Regattasegeln erzähle.
Hast du einen drüber gekriegt? Vor versammelter Mannschaft oder hinterher?
Nee, Carsten hat Mails gekriegt, hat er mir erzählt. Ich habe nie eine gesehen, aber er hat immer gesagt, wenn er über die Alster sprach, dann habe ich immer.
Ja, siehst du.
Also von daher.
Die Krise haben wir auch überlebt.
Ne, wie so ein altes Ehepaar.
Genau.
Danke, wir sprechen uns in 2 Wochen wieder. Es ist ja wirklich, wenn man diesen Regatta-Kalender sieht von den Imokas, es hört nicht auf, ne? Und es gibt immer wieder Neuigkeiten. Von daher hören wir uns bald in alter Frische oder im frischen Alter, wie ihr das wollt. Und bis bald. Ciao, ciao.
Ja, tschüss. Auch von mir. Bye, bye. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Segelreporter. Imoka Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com. Die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com